Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir machen da weiter, wo die Nachrichten aufgehört haben. Nicht beim Wetter, nein. Wir sprechen über neue Kunst, die in London aufgetaucht ist.
Banksy, der bekannte, aber geheimnisvolle Street Artist, hat ein neues Kunstwerk hinterlassen.
Now let's tell you a little bit about Banksy.
People in London are noticing something different. A new piece of street art from the mysterious Banksy.
And Banksy has unveiled another new artwork in London.
It's official, Banksy has been back at it.
Also Montag war es eine schablonengesprühte Ziege oder ein Steinbock, am Dienstag zwei Elefanten, am Mittwoch drei Affen, Donnerstag ein Wolf, heute zwei Pelikane. Und alle so, hä? Und manche auch, boah, ist vielleicht auch sehr 2000er. Also ich spreche vom anonymen Street-Art-Künstler Banksy und seinen Schablonensprühereien, den Stencils. Wieso reden immer noch alle darüber? Das klären wir gleich. Und später sprechen wir dann auch über KünstlerInnen auf dem freien Markt, die nicht anonym und nicht teuer verkaufen können, sondern denen im Gegenteil auch noch die Förderung im Bundeshaushalt gekürzt werden. Die Rede ist von der freien Kunstszene, die im neuen Haushalt der Bundesregierung eben weniger bekommen soll. Dagegen gibt es jetzt eine Unterschriftensammlung. 5 neue Schablonen-Graffitis von Banksy in London. Eine Ziege auf einer Hausmauer, 2 Elefanten auf verbarrikadierten Fenstern, 3 Affen an einer Bahnbrücke, ein Wolf auf einer Satellitenschüssel, schon gestohlen, und 2 Pelikane über einem Fischimbiss. Banksy hat in dieser Woche, in der der Rest von Großbritannien mit den Krawallen von Neonazis zu tun hat, sein eigenes Projekt. Ich spreche darüber mit dem Graffiti-Experten und freien Kunsthistoriker von der Universität Heidelberg, mit Ulrich Blanchet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben ja schon selbst 2 Bücher über Banksys Street Art geschrieben. Haben Sie sich gefreut, wieder was Neues von ihm zu sehen?
Ja, ich freue mich immer, wenn mal wieder was Neues auftaucht. Und in dem Fall scheint es ja wieder eine Serie zu sein. Und wir haben auch noch nicht den Abschluss gesehen.
Was sehen Sie denn darin? Wie interpretieren Sie diese Tiere in London?
Unabhängig voneinander kann man sie nicht sehen. Also die hängen sehr stark zusammen. Bei den früheren Serien war es immer so, dass jedes Werk für sich allein eine einzelne Botschaft hatte, witzig, politisch und so weiter. Hier wählt er einen anderen Weg. Und deswegen ist jetzt auch gerade das Rätselraten sehr groß. Man weiß es noch nicht so ganz, worauf er hinaus will.
Spekulieren Sie doch mal.
Ich denke, dass es hier tatsächlich darum geht, also wenn er wollte, dass die Werke klar verständlich sind, dann hätte er sie so gemacht. Wir müssen die Werke wirklich im Zusammenhang sehen erstmal. Also es fängt an mit einem Tier, was schon ein sehr mysteriöses Tier ist. Dann kommen
die
zwei
Ziege,
Tiere,
genau,
dann kommen drei Tiere.
Ja, genau.
Genau, so, also wir haben dieses 1, 2, 3. Am dritten Tag sind 3 Tiere, am vierten Tag haben wir aber nicht 4 Tiere. Das wäre auch ein bisschen irr, wenn man dann sagt, 2 Wochen, dann hat man irgendwann eine ganze Herde oder so. Nein, es geht jetzt wieder mit einem Tier los. Und es ist schon orchestriert, choreografiert. Die 1 kriegt immer besonders viel Aufmerksamkeit. Über die Ziege oder den Steinbock hat man sehr viel spekuliert. Auch jetzt, wenn man sozusagen die Likes und die Kommentare anschaut in Social Media, kriegt auch jetzt dieser Wolf wieder besonders viel. Der sticht auch heraus durch 2 Dinge. Es gibt 2 Fotos davon, ein Tag-Nacht-Foto. Und er ist auf einem Objekt, also einer Satzschüssel, angebracht, die den heulenden Wolf vor dem Mond zeigt sozusagen. Und diese Satzschüssel ist wahrscheinlich von Banksy selber auch installiert worden und jetzt auch geklaut worden. Und das ist auch mitgedacht. Also das hatten wir letztes
Jahr. Ach, Sie glauben, er hat sie selber geklaut?
Ich glaube, dass es sie sozusagen wie ein Köder ausgesetzt hat. Also okay. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass er jemanden beauftragt hat, der sie klaut. Das glaube ich aber in dem Fall nicht. Das muss er gar nicht. Das machen andere Leute für ihn. Er muss es nur auf was Transportables machen. März war das, glaube ich, auf ein Verkehrsschild. Und es wurde dann relativ schnell abgeschraubt. Das heutige Werk ist jetzt wieder so ein B-Movie, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht ganz so wichtig. Mein erster Eindruck war, oh, das hat eine Zoosituation. Dann kam Tag 2 mit diesen Elefanten, die Zootiere schlechthin. Und also London Zoo, Londoner Zoo, ist, glaube ich, bisher schon ein guter Titel. Und ja, mit dieser Ziege, das ist ganz lustig. Wenn man Bildersuche macht, findet man mit sehr wenigen Klicks das Originalvorbild dieser Schablone, die er gefunden hat. Das ist nämlich ein Stockfoto, wahrscheinlich eines bayerischen Steinbocks. Und dann gibt es halt diese ganzen Interpretationen mit GOAT, also diesem Jugendausdruck Greatest of All Times, Greatest Street Artist of All Times und natürlich dieser Bezug zu Palästinenser, dass irgendwie die Bergkazelle ein Nationaltier sein soll für das palästinensische Volk, was sich durch Agilität und sehr flexibel auszeichnet. Was ich nicht glaube, was jetzt teilweise auch geschrieben wird, dieser Bezug zu den Riots, also diesen Aufständen oder diesen komischen faschistischen nationalen Aufständen, die jetzt gerade England erschüttern, ich glaube nicht, dass es jetzt in erster Linie ein direkter Bezug darauf ist, sondern das ist ja eine orchestrierte Geschichte. Das hat er wahrscheinlich seit Monaten geplant, inklusive der Werke, inklusive wahrscheinlich die Locations ausgesucht. Das ist ja in ganz London.
Aber eigentlich ist Banks ja sehr sensibel, was den Zeitpunkt und den Ort angeht, was eben die Platzierung von seinen Stencils angeht. Wenn das nichts mit diesen Krawallen zu tun hat, hätte er das dann nicht verschieben müssen? Also gibt es da nicht doch vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch auch ein Kommentar ist? Weil er hat ja immerhin eine Woche später fast angefangen mit diesen Stencils.
Das stimmt, es kann sein, aber im Moment würde ich eher sagen, dass er auf jeden Fall solche Interpretationen wie Bezug zu den Auseinandersetzungen Israel-Palästina, dass er sowas, was ja auch ein zeitgenössisches, momentanes Ereignis ist, dass er das aufgreift.
Banksy, der scheint es ja mit diesem politischen Engagement tatsächlich ernst zu meinen. Also er hat in der Ukraine gesprüht, er unterstützt Seenotrettung, er hat also auch den Nahostkonflikt kommentiert mit diesem Hotel. Aber diese Kunst mit politischen Botschaften und einer Pointe, dieses Konzept fährt er ja schon seit den 2000er Jahren. Und er hat es auch nicht nur selbst kommerzialisiert, aber auch hat sich dieses Konzept mittlerweile nicht erschöpft.
Ja, es ist immer so ein bisschen so ein Reboot. Also er macht schon einen One-Note-Samba. Also man hat das Gefühl, es ist immer das gleiche Lied wie bei Punkrock. Aber irgendwie schafft das dann doch, immer wieder was Neues rauszuholen. Also irgendwie die Aufmerksamkeit ist weiter da. Er versucht zu reduzieren. Er macht es gerade nicht irgendwie riesige Ausstellungen und Werke auf Leinwand, sondern er geht auch so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, was diese Werke ja alle verbindet, abgesehen davon, dass es alles Tiere sind, die er ja schon in den 90ern teilweise gemacht hat, Affen und Ratten.
Die Ratten, genau.
Genau, sind es vor allem Silhouetten. Also sozusagen die einfachsten Schablonen, die man überhaupt haben kann. Also nur Silhouette mit ganz wenigen Akzenten, dass man mal ein Auge sieht oder jetzt bei dem Pelikan, dass er mal weiß, also eine zweite Farbe einsetzt, nur um Kontrast zu machen. Das ist schon ultra reduziert, also so ein bisschen zurück, weiter illegal. Das stimmt natürlich, es hat sich ein bisschen erschöpft, insofern, dass wir bei den früheren Werken auch immer sofort wussten, ah ja, jetzt spielt er daran an. Er hat immer lauter Einzelgeschichten erzählt. Diesmal erzählt er eine große Geschichte und wir wissen noch nicht, was sie ist. Und das ist das Interessante und das Neue dran. Und weil eben bisher immer klar war, es gibt eine Botschaft dahinter, wir müssen sie nur rausfinden, deswegen fangen die Leute jetzt an. Und ich glaube, er war auch ein bisschen enttäuscht, dass viele der Werke, dass es dann immer nur hieß, oh ja, der neue Banksy. Und der neue Banksy wurde gestohlen. Und der neue Banksy wurde versteigert. Und es ging aber nie um die Inhalte. Und jetzt haben wir das Gegenteil. Und es ist eigentlich von daher ein ganz schlauer Move und auch ein Versuch, sich weiterzuentwickeln.
Vielen Dank, Ulrich Blanchet, Graffiti-Experte und Kunsthistoriker, über die neue Banksy-Serie, die diese Woche in London aufgetaucht ist. Danke.
Dankeschön.
Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung ist noch nicht veröffentlicht. Er geht nach der Sommerpause ins Parlament. Aber die freie Kunstszene hat schon erfahren, dass ihre Budgets und Förderungen im kommenden Jahr teilweise gestrichen oder halbiert werden. Wir haben vor genau 3 Wochen über das Kulturbudget für die freie Szene schon mit Amelie Deufelhardt, der Intendantin des Kampf Nagel in Hamburg gesprochen.
An einem Projekt zu sparen, das im Koalitionsvertrag, den ja genau die Parteien gemeinsam gemacht haben, die jetzt regieren, das im Koalitionsvertrag zur Stärkung empfohlen wurde, daran das zu kürzen auf null, das ist im Grunde genommen undenkbar. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht verstehen.
Da ging es um die internationalen Produktionshäuser, so ein Zusammenschluss. Und heute haben sich KünstlerInnen und AkteurInnen der freien Szene an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, an Claudia Roth, gewandt mit einer Petition. Und gestartet hat diese Petition Heinrich Horwitz, RegisseurInnen und Choreografin. Und wir haben vor der Sendung gesprochen. Heinrich Horwitz, was sind denn genau die Pläne der Bundesregierung, was das Budget der freien Kunstszene angeht?
Also es gibt die Sorge, dass die Gelder bei den Fonds, also beim Fonds Darstellende Künste und beim Musikfonds, um 50% gekürzt werden und die Gelder für das Bündnis internationaler Produktionshäuser ganz gekürzt wird, also einfach nicht mehr da ist und somit auch das Bündnis nicht mehr gefördert werden kann und dieser Kulturaustausch damit auch nicht mehr stattfinden kann.
Wie werden denn diese Kürzungen begründet?
Das ist eine gute Frage. Das wissen wir alle nicht. Ich bin sozusagen, bevor wir diese Petition gestartet haben, habe ich mich an Claudia Roth direkt gewandt und um ein Gespräch gebeten. Dann haben wir die Petition gestartet. Dann habe ich mich wieder an sie gewandt und habe bisher keine Antwort bekommen. Also es gibt einfach de facto kein Gespräch und kein Austausch gerade mit ihr. Wir sind sehr daran interessiert, mit ihr darüber zu sprechen. Aber was genau die Gründe sind, können wir uns alle nicht erklären.
Also hat sich nach diesem offenen Brief von Amelie Deuffelhardt, wo es noch um das Bündnis der internationalen Produktionshäuser ging, vor allem, hat sich aber hinter den Kulissen nichts getan.
Nee, es hat sich nichts getan. Im Gegenteil, wir haben das Gefühl, dass diese Kürzungen wirklich ganz spezifisch die freie Szene angreifen. Also das betrifft ja dann sozusagen auch alle Häuser. Inzwischen sind ja auch diverse freie Gruppen, also sei es Shishi Pop oder Gob Squaw oder ein Company oder kein Kollektiv. Also alle stehen auf dagegen und äußern sich öffentlich, weil diese Kürzungen der Fonds letztlich einfach ganz reell eine Kürzung von Kulturgeldern und damit auch von Produktionsgeldern.
Beschreiben Sie doch mal konkret, wer könnte dann alles nicht mehr weiterarbeiten?
Naja, also im Moment ist es ja so, man muss mal erst mal sagen, die freie Kunst ist sowieso unterfinanziert, ne? Also wir arbeiten ja alle relativ prekär. Es gibt kaum künstlerische Gruppen, die eine dauerhafte Absicherung haben. Es gibt unterschiedliche Förderstrukturen, die mal über mehrere Jahre einen absichern. Aber die meisten KünstlerInnen und KünstlerInnengruppen arbeiten projektbezogen. Das heißt, man beantragt Geld, so sei es beim Senat oder bei Fonds oder beim Hauptstadtkulturfonds oder beim Einzelprojektförderung oder so und bekommt dann ein Projekt bewilligt. Dann hat man sozusagen ein Projekt, was finanziert ist. Damit hat man natürlich gar keine durchgängige Absicherung. Ich weiß gar nicht, ob das so klar ist. Also in dem Moment, in dem ich nicht angestellt bin an einer Institution wie einem Stadt- oder Staatstheater, muss ich mich über Förderstrukturen, das sind öffentliche Förderstrukturen, finanzieren. So. Und in dem Moment, in dem Geld gekürzt wird, ist weniger Geld da. Das heißt, es können weniger Projekte gefördert werden oder nur noch kleinere Projekte. Ganz reell bedeutet das schlussendlich, also wenn man es mal weiter spinnt, kann das bedeuten, dass Leute davon nicht mehr leben können. KünstlerInnen können davon nicht mehr leben, müssen sich umorientieren und damit schrumpft die Kulturszene.
Amelie Deuffelhardt hat vor 3 Wochen gesagt, dass sie sich das eben nicht vorstellen kann, dass die Koalition das wirklich so umsetzt. Und das muss ja auch noch durchs Parlament, vor allem auch, weil es anders im Koalitionsvertrag steht. Wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie denn?
Ich meine, wir haben jetzt, das ist ja schon auch erstaunlich, weil es ist Sommerpause, ne? Das heißt, grundsätzlich sind erstmal alle schwieriger zu erreichen. Wir haben jetzt trotzdem, also Stand jetzt, haben wir 23.353 Unterschriften. Ich habe jetzt vor dem Interview nochmal geguckt. Das ist für knapp 10 Tage natürlich ganz schön viel. Und das wird potenziell auch wachsen. Ich bin hier gerade im literarischen Kolloquium in Berlin, weil ich hier auf dem Panel saß. Und meine KollegInnen, die ich hier treffe, haben alle davon gehört. Also das heißt, in der sowohl institutionellen Kultur als auch in der freien Szene hat sich das rumgesprochen. Alle äußern sich dazu, alle positionieren sich dazu. Wir wenden uns ganz bewusst an internationale KünstlerInnen und aber auch an die Publika, weil das wird ja schlussendlich auch ein Impact auf das Publikum haben, ne? Die dann eben weniger sehen können. So. Und das findet große Resonanz. Deshalb ist ein bisschen meine Hoffnung, dass das zu Claudia Roth durchdringt und sie bereit ist, mit uns ins Gespräch zu kommen.
Es gibt ja einen institutionellen Weg dazu, dass das tatsächlich an den Bundestag zumindest durchdringt. Nämlich, wenn sie ein Quorum von 30.000 Unterstützung erreichen, und da sind sie ja schon fast dran, kann man ja über das Petitionsportal der Bundesregierung auch sowas einreichen. Und das kommt dann, wenn das eben 30.000 unterschrieben haben, in so eine Ausschusssitzung und die reicht das dann auch an den Bundestag weiter. Wieso machen Sie das nicht darüber, sondern über Change.org?
Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so großen Nachhall findet. Also eigentlich niemand von uns. Wir sind so eine kleine Gruppe, die jetzt auch größer geworden ist an Künstlerinnen und Kulturschaffenden, die mich darin auch unterstützen. Und dass es so einen großen Nachhall findet, damit haben wir nicht gerechnet. Deshalb habe ich eigentlich erstmal sehr naiv diese Petition überhaupt gestartet, um eine Aufmerksamkeit und eine Sichtbarkeit zu schaffen. Und jetzt müssen wir einfach über nächste Schritte nachdenken. Wir überlegen tatsächlich Anfang September eine Pressekonferenz zu machen mit VertreterInnen aus der freien Kunst und Claudia Roth dazu einzuladen und auch mal diese Unterschriftenliste zu übergeben, damit sie vielleicht einen Eindruck davon bekommt, wer da auch alles vertreten ist. Das sind ja auch keine Unbekannten.
Nee, überhaupt nicht.
Und Und des Weiteren müssen wir einfach jetzt mal gucken, wie wir weiter vorgehen. Also wir sind eigentlich täglich im Gespräch. Ich treffe morgen auch wieder Amelie Deuffelhardt, fahre nach Hamburg aufs internationale Sommerfestival. Ich bin mit Holger Bergmann vom Fonds Darstellende Künste ganz eng im Gespräch, aber auch mit dem Musikfonds. Und wir sind, genau, wir überlegen jetzt eigentlich täglich, was so nächste Schritte sein könnten.
Vielen Dank für die Bestandsaufnahme, Heinrich Horwitz, ja, über die Petition, die Kulturbudgets für die freie Kunstszene in Deutschland im nächsten Haushalt nicht so zu kürzen, wie das anscheinend jetzt geplant ist. Danke.
Ja, danke. Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Fast alle sind mit künstlicher Intelligenz per Du. 99% der Menschen in Deutschland nutzen diese Anrede, wenn sie mit KI-Tools wie ChatGPT, Microsoft Copilot oder Google Gemini arbeiten. Nur 1% sagt förmlich Sie, wie eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt. Wie viel Wert bei den Anfragen auf Rechtschreibung gelegt wird, unterscheidet sich bei Jung und Alt. Bei den 16- bis 29-Jährigen achten nur knapp über die Hälfte auf die Schreibweise, bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 80%. Für die Umfrage wurden 1.005 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt. Über 40% der bekanntesten deutschen Rap-Musiker werben einer Studie zufolge in den sozialen Medien für E-Zigaretten oder Shisha-Tabak. Sie umgingen damit das Werbeverbot für Tabakerzeugnisse, teilte das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg mit. Da die Produkte vor allem eine junge Zielgruppe ansprechen, müsse die Einhaltung des Gesetzes besser kontrolliert werden, verlangte das Forschungszentrum. Die Produkte hätten erhebliche Gesundheitsrisiken und dürften laut EU-Richtlinie und Tabakerzeugnisgesetz nicht im Internet beworben werden. Das Zentrum untersuchte eigenen Angaben zufolge im Januar 2024 auf Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und X die Beiträge von 60 deutschen Rappern, darunter 50 Männer und 10 Frauen. 26 von ihnen vermarkteten Shisha-Tabak oder E-Zigaretten. Der Schauspieler Luca Schaub ist tot. Er starb am 2. August nach schwerer Krankheit mit 36 Jahren, wie das Berliner Ensemble heute mitteilte. Direkt nach seinem Schauspielstudium in Graz fing Schaub am Berliner Ensemble an. Hier spielte er in zahlreichen Inszenierungen von Leander Hausmann wie Wojciech und die Räuber, von Klaus Peymann, zum Beispiel Kafkas Prozess und Prinz Friedrich von Homburg, sowie von Robert Wilson unter anderem Peter Pan und die Drei-Groschen-Oper. Im Anschluss war Schaub als freier Schauspieler an der Neuköllner Oper und an der Komischen Oper Berlin tätig. Der Regisseur Leander Hausmann beschreibt Schaub in der Berliner Zeitung als einen völlig arglosen und begeisterungsfähigen Schauspieler. Er sei ein Ensemblespieler gewesen, der alle mit seiner extremen Begeisterung anstecken konnte.
Historismus ist das, was der Architekt Franz Schwechten im Deutschen Reich gebaut hat. Und die Baugeschichte, die er da historisiert und wieder aufbaut, die er in Gebäuden wie der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, dem Anhalter Bahnhof oder der Kulturbrauerei in Berlin wieder lebendig hat bauen lassen, ist die des antiken Rom, die im Mittelalter in Deutschland ja auch schon mal wiederbelebt worden war und die bei Schwechten und anderen dann Neoromanik genannt wurde. Das heißt massive monumentale Mauern, eine klare Gebäudestruktur, Rundbögen, kleine Fenster, aber hier und da doch ein paar Ornamente an den Bögen oder Säulen. Übermorgen jährt sich der 100. Todestag von Franz Schwechten und zwei Tage vorher, also heute, erscheint sein Nachlass oder genauer gesagt knapp 6.000 Baupläne, die 1943 bei der Bombardierung der Gedächtniskirche verschüttet worden waren und die 2020 bis 2022 restauriert wurden und heute tagsüber präsentiert wurden bei einer Veranstaltung mit Vorträgen und Plänen zum Betrachten. Und ich habe vor der Sendung mit Elisabeth Heigl gesprochen. Sie ist Archivarin und Historikerin und Referentin der Direktion und Pressesprecherin des Geheimstaatsarchives Preußischer Kulturbesitz. Schönen guten Abend, Frau Heigl.
Guten Abend, Frau Perkovic.
Fast 6.000 Pläne. Was hat sich denn Franz Schwechten da alles ausgedacht?
Oh, da sind sehr, sehr viele Gebäude dabei. Insgesamt 160 Gebäude, die dann auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Aber noch viel, viel mehr Entwürfe für Gebäude, die dann in Wettbewerben nicht genommen wurden.
Wie muss ich mir das vorstellen, was Sie da haben an Material? Also fangen wir einfach an mit der Größe. Sind das diese großen Architekturbögen oder sind das einzelne Blätter?
Also es sind ganz viele einzelne Blätter. Wir haben Pläne in den unterschiedlichsten Materialien. Also es gibt sowohl aus regulärem Papier als auch aus Architektenleinen große Pläne. ganz viel Transparentpapier, was besonders schwierig ist in der Lagerung und in der Restaurierung dann. Aber wir haben eben auch sehr, sehr viele überformatige Pläne, das heißt größer als A0, die jetzt nach der Restaurierung dann auf großen Rollen, also aufgerollt worden sind, damit wir die irgendwie lagern können. Weil wenn wir die planlegen würden, gäbe es keinen Planschrank der Welt, der so groß wäre, um die aufzunehmen.
In was für einem Zustand waren die überhaupt nach dieser Bombardierung und Verschüttung?
Also die lagen im Prinzip 2 Jahre lang unter den Trümmern. 43 ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bei einem Luftangriff getroffen worden und 45 konnten diese Pläne erst geborgen werden. Das heißt, die lagen 2 Jahre unter Trümmern, teilweise auch unter Kohle, was sie stark verschmutzt hat. Es gab auch Feuchtigkeit, die den Plänen zugesetzt haben. Das heißt, die waren, als sie dann geborgen worden sind, in einem miserablen Zustand größtenteils, sind dann einmal in Sicherheit gebracht worden und dann 1950, also einmal ins Geheime Staatsarchiv transportiert worden und lagen dann da seitdem in Planschränken zusammengefaltet größtenteils. Diese Großformate waren eben zusammengefaltet. Lagen die in den Planschränken und schimmelten teilweise vor sich hin. Die lagen dann wieder trocken, sodass der Schimmel sich auf jeden Fall nicht verbreitet hat und klebten teilweise dann auch irgendwie an diesen Planschränken schon an. Also auch die Schränke waren eigentlich nicht geeignet für die Aufbewahrung dieser Pläne. Und das hat sich dann jetzt erst geändert durch die Restaurierung ab 2020.
Irgendjemand war ja so geistesgegenwärtig und hat diese Pläne dann 45 geborgen, immerhin. Warum hat man dann jetzt gesagt, 2020, lass uns das doch mal richtig restaurieren? Also worin liegt das Interesse an diesen Plänen von Franz Schwechten?
Auch wenn die Pläne an sich teilweise in einem schlimmen Zustand waren, sind sie in den 50er Jahren schon von Personal hier am Archiv verzeichnet worden. Das heißt, die waren zugänglich für die Nutzung. Aber eben nur über eine Kartei erschlossen. Und 2019 ist dann hier diese Kartei retrokonvertiert worden. Das bedeutet, in ein elektronisches System übertragen worden. Und in dem Zuge hat dann der bearbeitende Archivar eben festgestellt, dass diese Pläne in einem schlimmen Zustand sind und dass der ganze Bestand eigentlich gemacht werden müsste. Und zusätzlich stand dann eben dieses Jubiläum an, also der Todestag des Architekten, so dass man sich gedacht hat, okay, das nutzen wir jetzt.
Wie restauriert man denn feuchtes Papier, angeschimmeltes Papier, zusammengeklebtes?
Zunächst mal, die Pläne waren selber nicht mehr feucht. Die waren schon trocken, das heißt, da sind Schimmelsporen drauf, aber die sind nicht mehr aktiv. Diese knapp 6000 Pläne sind dann erstmal gereinigt worden. Das ist nicht bei uns im Archiv gemacht worden, sondern das hat eine freischaffende Papierrestauratorin dann gemacht. Mit ihrem Team, die haben die Pläne erstmal gereinigt mit sogenannten Latexschwämmen, wird dann die oberste Schmutzschicht abgetragen. Das ist eine ganz diffizile Arbeit, vor allem eben bei diesem Transparentpapier ist es ganz schwierig, gerade weil Bleistiftzeichnungen oder auch Bleistiftschrift mit abgetragen wird. Mhm. Und da mussten sie eben ganz genau aufpassen. Wenn die Pläne trocken gereinigt sind, schließt sich die Rissschließung und Fehlstellenergänzung an. Das heißt, dass dann anschließend eben Risse geschlossen und Fehlstellen ergänzt werden. Auch wieder bei Transparentpapier wahnsinnig diffizil. Hauptsächlich wird da mit Japanpapier gearbeitet, das dieses brüchige Material dann eben wieder ein bisschen robuster macht. Dann wird das Material geglättet, weil die ja eben, also gerade diese Überformate eben häufig geknickt waren oder auch so Knickstellen aufweisen. Und um das wieder plan zu legen, werden sie gezielt befeuchtet und dann beschwert. Also dass sie erst feucht sind und dann mit Gewichten in welcher Form auch immer trocknen, sodass sie, wenn sie getrocknet sind, das Material dann wieder plan liegt. Und dann, das gehörte da eben auch mit zu diesem Auftrag, sind diese Pläne, also diese knapp 6000 Pläne, auch alle nochmal neu verpackt worden. Das heißt, jeder Plan hat ein eigenes Einschlagpapier bekommen.
Schwechten war ja der berühmteste Architekt des Deutschen Reiches, also in dieser Zeit von 1871 bis 1945. Was hat denn damals sein Bauen so beliebt gemacht und was gibt es heute noch vielleicht zu finden, dass es rechtfertigt, dass man mit 100.000 Euro die Sanierung dieser Pläne fördert?
Also er war ein sehr aktiver Architekt auch, das heißt, er hat Städte, Stadtbilder mitgeprägt. Er hat ja nicht nur in Berlin sehr viele Bauten verwirklicht, sondern auch in anderen Orten, das Residenzschloss in Posen. Er soll ja der Lieblingsarchitekt von Kaiser Wilhelm II. Gewesen sein und hat natürlich mit seiner monumentalen Bauweise auch so ein bisschen preußische monumentale Selbstverständnis repräsentieren können. Aber er hat auf der anderen Seite zum Beispiel auch sehr viele sehr moderne Fabrikgelände entworfen. er ist auch heute noch eben ein sehr umstrittener Architekt. Und ja, wenn sich die Gegenwart irgendwie mit ihm auseinandersetzen möchte, gerade dann braucht man eben seinen Nachlass, seine Werke, seine Arbeiten.
Vielen Dank, Elisabeth Heigl vom Geheimstaatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, in dem man jetzt Franz Schwechtens fast 6000 Baupläne angucken kann.
Was für ein Mensch muss es sein, der sich eine solche Kunst in einen repräsentativen Raum sein Büro hängt? Derjenige, der sich damit identifiziert, kann zeigen, ich bin überlegen, ich bin souverän, ich habe zu Recht auch diese Machtposition inne.
Mit dem Rücken zur Kunst.
Beim Oberbürgermeister von Frankfurt und beim ehemaligen Ministerpräsidenten von NRW und bei der neuen Ministerpräsidentin des Saarlandes waren wir schon. Heute gehen wir zum Chef der Staatskanzlei von Thüringen und dem Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. Vor der Sendung habe ich mit Benjamin Emanuel Hoff über die Kunst geredet, mit der er zum Rücken sitzt. Obwohl, Herr Hoff, das stimmt bei Ihnen ja gar nicht, ne? Sie sind in Ihrem Büro ja komplett umgeben von Kunst. Wenn Sie am Schreibtisch sitzen, worauf fällt Ihr Blick da als erstes?
Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, fällt mein Blick erstmal auf meinen besonderen Schreibtisch. Der ist nämlich ein Ausstellungsgegenstand der Internationalen Bauausstellung Thüringen, die Ende des vergangenen Jahres ihre Abschlussausstellung hatte. Und es ist quasi in der Form des Schwarzertals in Thüringen, in dem unter anderem die Schwarzburg steht, auf der Friedrich Ebert die Weimarer Reichsverfassung unterzeichnet hat. Und schon die ungewöhnliche Form des Schreibtisches führt dazu, dass Gäste in meinem Büro häufig darüber reden, wie es denn um die Kunst in meinem Büro bestellt ist.
Und wie oft haben Sie sich an diesen Landschaftszacken schon gestoßen eigentlich?
Ich sag immer, die Landschaftszacken werden weicher an meinem Bauch.
Der Katalog zu dieser Ausstellung, der wurde ja ausgezeichnet, ne? Also Stadt-Land-Perspektiven für eine neue Raumkultur mit dem Verlagspreis des Architectural Book Awards. Und der öffentliche Raum und die utopische Stadt sind auch das Thema des Malers Martin Fink, von dem Sie auch eine Arbeit haben, der in Bitterfeld geboren ist. Wo hängt die
genau
denn?
Die hängt, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, links von mir, aber quasi im Rücken oder im Angesicht der Stelle, an dem Besucherinnen und Besucher bei mir Platz nehmen können. Denn ich habe eine kleine Sitzecke aus 4 Sesseln in meinem Büro, weil ich glaube, dass die meisten Dinge, die miteinander zu besprechen sind, sich nicht an einem Tisch klären lassen, sondern in einer gemütlichen Situation, in der man miteinander tatsächlich ins Gespräch kommen kann. Und Martin Fink, der vor kurzem in Weimar eine ganz tolle Ausstellung hat, der beschäftigt sich seit vielen Jahren mit urbanen Räumen, hat lange in Brasilien gelebt und hat so eine Fantasiestadt entwickelt, die aber die großen Metropolen-Themen auch thematisiert. Und er war Preisträger des Bildende Künstlerstipendiums der Kulturstiftung Thüringen. Und bei der Abschlussausstellung seinerzeit habe ich ihn gefragt, ob ich 4 Bilder, die zu einem gemeinsamen Set gehören, ob ich die käuflich erwerben kann. Und er hat zugestimmt und das gehört mit zu den Werken, die ich ganz zauberhaft finde und die gleichzeitig eben den Raum dafür öffnen, dass man über die eigenen 4 Wände hinausdenken muss, um auf gute Ideen zu kommen.
Haben Sie das wirklich selbst gekauft oder die Thüringische Staatskanzlei?
Nein, in meinem Büro hängen ausschließlich und stehen ausschließlich Werke, die ich selbst erworben habe.
Und auf eins bin ich besonders neidisch, nämlich Hans Ticher. Der war in der DDR ja auch Illustrator, auch für Kinder- und Jugendbücher, hat beim Deutschen Jugendliteraturpreis vor 2 Jahren den Preis für sein Gesamtwerk bekommen. Und die Menschen wundern sich wahrscheinlich, ich war noch nie bei Ihnen in der Kanzlei, aber Ihre Sprecherin hat uns freundlicherweise ein paar Bilder geschickt, damit wir das auch vor Augen haben. Und von Hans Ticher haben Sie den Hochrufer da hängen. Möchten Sie das mal beschreiben, was man da sieht auf diesem Bild?
Man sieht eine abstrakte Figur, also eher wie eine Karikatur, die eine große Faust in den Himmel streckt. Und natürlich als politischem Linken ist mir die Geste wohl vertraut und gleichzeitig ist auch unter der Maßgabe, wir seien Linke, lange Zeit eine Politik gemacht worden, in der der Zweck die Mittel heiligt und der Hochrufer dies noch gut finden muss. Und insofern erinnert mich Hans Ticher immer daran, dass man nie zu einem politischen Konzept kommen darf, in dem der Zweck die Mittel heiligt, sondern wir müssen uns der Verantwortung, die wir politisch haben, bewusst sein. Und wir dürfen nicht zu Hochrufern werden, sondern müssen kritisch hinterfragen und hinterfragen lassen, was wir tun. Und daran erinnert mich Hans Ticher. Und ich habe mich sehr gefreut, dass auch im Bundesrat ein Werk von Hans Ticher hängt, der ja inzwischen wirklich auch ein bedeutsamer gesamtdeutscher Künstler geworden ist.
Ich finde natürlich auch diese emanzipatorische Geste, die mich persönlich jetzt immer an die Geste bei den Olympischen Spielen in Mexiko 68 von den US-Athleten, also der Black-Power-Gruß irgendwie erinnert.
Genau, die hochgereckte Faust ist etwas, der ich natürlich politisch durchaus was abgewinnen kann.
Ja, genau. Nur jetzt leider, also seit fast einem Monat, ist natürlich auch diese Geste okkupiert, verrückterweise, weil ja Donald Trump nach seinem Attentat auch diese Faust so hochgereckt hat. Und da finde ich das ganz interessant, diese abstrakte Figur, die hat ja auch ein Hemd und eine Krawatte und einen Anzug an, also sieht aus wie so ein Corporate-Mann oder Politiker-Mann. Und das hat mich auf die Frage gebracht, wie denn sonst der Weltenlauf ihren Blick auf die Kunst verändert hat, die in ihrem Büro hängt. Weil bei Ticher sieht man das jetzt auf jeden Fall.
Ja, es gibt ein weiteres Werk, da bin ich sehr froh. Es gibt ein großes, also wir haben ja lange Zeit geredet über die Ostkunst und die Ostmoderne und ob sie künstlerischen Wert hat. Und es gab einen großen Streit über die Ostkunst. Und weil ja die Auffassung vertreten wurde, die ich politisch für nicht richtig halte, dass in einer Diktatur keine Kunst gemacht werden kann, die Wert hat. Und wir haben ein großes Mosaik an einer Wand am Moskauer Platz hier in Erfurt. Und das ist die Einheit von Natur und Technik von Renau, ein spanischer Künstler, der in der Spanischen Republik für kurze Zeit für Kultur verantwortlich war, der dann in die DDR eingewandert ist, dort natürlich auch unter den Verengungen des DDR-Kulturbetriebs auch gelitten hat. Aber dieses Mosaik ist restauriert worden von der Morgenrot-Stiftung und ich habe mich sehr gefreut, dass ich an einem dieser vorbereitenden Fotos die Rechte erwerben konnte und habe dies auf eine große Leinwand ziehen lassen, dieses Mosaik, die Einheit von Natur und Technik. Und das zeigt eben, dass Kunst nicht eindimensional zu betrachten ist, dass Kunst und Künstlerinnen und Künstler nicht frei von Widersprüchen sind. Und das gehört, glaube ich, zur Kunst mit dazu. Und die Welt ist komplex und Kunst ist es auch.
Wenn jetzt am 1. September das vielleicht nicht so läuft, wie Sie sich das jetzt wünschen, wohin kommt denn dann diese Kunst?
Die Kunst bleibt und wird mich auf den Wegen begleiten, die vor mir liegen. Und das kann die Thüringer Staatskanzlei sein. Mein Ministerpräsident Bodo Ramelow hat gesagt, ob und wie die Wahl ausgeht, das entscheiden nicht Zeitungen, sondern die Wählerinnen und Wähler. Und die werden eine kluge Entscheidung treffen und dann wird das Leben weitergehen. Und mit mir wird dann auch die Kunst weitergehen.
Ich hoffe, dass Sie immer ein Büro haben, das groß genug ist dafür. Vielen Dank, Benjamin Emanuel Hoff.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Für den deutschen Film sieht es ganz gut aus auf dem 77. Internationalen Filmfestival Locarno. In 5 von 17 Wettbewerbsfilmen mischen Deutsche mit. Auch der Krimi-Noir-Regisseur Christoph Hochhäusler zeigt seinen neuen Gangsterfilm Der Tod wird kommen. Es geht um eine Auftragsmörderin und Macho-Schurken. Mehr von Katrin Hondl.
Ein Hotelzimmer in Luxemburg, ein Mord. Das Opfer, ein Kurier des Brüsseler Unterweltbosses Charles Mar. Gerade erst war er auf Kaution freigekommen, nachdem Polizisten ihn erwischt hatten, mit sehr viel Bargeld versteckt hinter einem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Der Tod kommt schnell in Christoph Hochhäuslers Film Noir, dessen Titel aus einem Gedicht des Italieners Cesare Pavese stammt.
In dieser Zeile ist so ein Versprechen. Also der Tod wird kommen und er wird deine Augen haben. Oder seine Augen haben. Man kann unglaublich viel darüber diskutieren, was das genau meint, inwieweit der Tod weiblich ist zum Beispiel oder was wäre, wenn der Tod weiblich wäre und so weiter.
Die weibliche Hauptfigur des Films ist Tess, mysteriöse Auftragsmörderin, die Gangsterboss Charles Mar engagiert, um den Mord an seinem Geldboten zu rächen.
Vous êtes Tess. C'est un diminutif?
No. Und nein, Tess ist keine niedliche Abkürzung. Sie ist eine Killerin. Grandios verkörpert von der Schauspielerin Sophie Verbeek. Eine androgyne Schönheit, die sich wortkarg und resolut an die Arbeit macht. Auf der Suche nach dem Mörder taucht sie ein ins Brüsseler Labyrinth des organisierten Verbrechens. In die Machtkämpfe zwischen ihrem Auftraggeber Charles Marr und dem schmierigen Aufsteiger-Gangster Debord, der mehr Macht will im Milieu.
Es ist ein Gangsterfilm, der aber über das Leben reflektiert, sagen wir so.
Sagt Regisseur Christoph Hochhäusler, denn Gangsterboss Charles Marr, gespielt von Louis-Do de Lonquessin, ist schwer krank. Er weiß, der Tod wird kommen.
Vom Tod ausgehend stellen sich ja alle Fragen nochmal. Was hat man geliebt? Wofür hat man gelebt? Und so geht es auch dem Gangster.
Wunderbar ist die Katz mit Hundehaar. C'est la seule chose que j'ai appris de mon père.
Der todkranke Gangster erinnert sich an seinen Vater und seine Ex-Frauen. Vor allem aber will er seine Macht erhalten, die Rivalen auslöschen und dann selbst verschwinden. Als Instrument dient ihm die Killerin Tess. So sein schwarzer Plan, den Tess allerdings durchschauen wird. Christoph Hochhäuslers Gangsterdrama ist ein fast schon klassischer Genrefilm, abgesehen von den Geschlechterrollen.
Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man nicht einfach noch einen Film über einen Gangster-Macho machen kann und alles ist in Ordnung, sondern es ist in gewisser Weise ein Abschied. Also nicht nur sozusagen auf der Ebene der Geschichte, sondern auch ein Abschied von dieser Art von Gangster vielleicht. Und insofern spielen die Frauen eine ganz zentrale Rolle in dem Film, die sich sozusagen auf eine Art sowohl pragmatischer als auch solidarischer verhalten in dieser Welt.
Und diese Welt ist Brüssel. Und sie spricht Französisch. Der richtige Ort für einen Gangsterfilm, sagt Christoph Hochhäusler, architektonisch, kulturell, sprachlich.
Im französischsprachigen Raum gibt es eben eine lebendige Tradition des Gangsterfilms, die es im Deutschen nicht gibt. Also der deutsche Krimi findet im Fernsehen statt und er geht von der Polizei aus. Also die Perspektive ist obrigkeitlich. Da gibt es tolle Filme, gar keine Frage. Aber die Gangsterperspektive oder die Perspektive derer, die die Gesetze überschreiten, hat eben nicht die gleiche Präsenz im deutschen Film.
La Mort Viendra ist der Originaltitel dieses deutschen Wettbewerbsbeitrags in Locarno. Der Tod wird kommen. Ein starker Film zum Festivalstart mit einer grandiosen Hauptdarstellerin Sophie Verbeek.
Und von der obrigkeitlichen Perspektive zu der von Klaus Bukatzky auf das Feuilleton von morgen in der Kulturpresseschau.
Olympia in Paris produziert Bilder, die welthaltiger sind als jede Nachrichtensendung. Begeistert sich die Tageszeitung Taz über die Olympischen Spiele, die am Sonntag zu Ende gehen werden. Seit 2 Wochen erlebe ich puren Fernsehgenuss. Ich bin Sportnerd, outet sich Jan Feddersen. Ich gehöre zu den echten Bekloppten, die auf der Couch, auf dem PC oder im Smartphone Sportereignisse begleiten. Immer live den Augenblick der Zeiten und Weiten, der Fehler und Aktionen, des über sich hinauswachsens genießend. Wenn in den Hauptkanälen ARD und ZDF gerade wieder Nachrichtensendungen die Olympia-Berichterstattung zu unterbrechen drohen, wird in die Live-Mediathek umgeschaltet. Und was die Nachrichtensendungen so bringen, ist ja wahrlich nicht immer nur schön. Paris ist das schönste olympische TV-Fest aller Zeiten. Die Bilder der Stadt sind sensationell in Szene gesetzt, heißt es noch in der Liebeserklärung von Jan Feddersen. Mithin sind auch diese Spiele Bildersequenzen von einer Welt, wie sie sein könnte. Eine schöne Welt wäre das. Eine Welt, in der die Hautfarbe, die Religion und die Herkunft völlig egal sind und nur Leistung und Engagement entscheidend sind. Die Verfassungsschutzämter haben die AfD in 3 Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Deshalb gehören diese Landesverbände auch verboten. Es darf nicht sein, dass sie das Parteienprivileg des Grundgesetzes in Anspruch nehmen und Steuermittel für ihre Aktivitäten bekommen, mit denen sie daran arbeiten, das Grundgesetz abzuschaffen. Das sagt im Interview der Philosoph und ehemalige SPD-Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin. Was ist mit den Landesverbänden, die nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft werden, will die Süddeutsche da wissen. Die Wählerschaft der AfD ist nach ziemlich stabilen Studien zu 2/3 nicht rechtsextrem, antwortet Julian Niederrümelin und verlangt einen unterschiedlichen Umgang mit den diversen Flügeln der AfD. Ich halte es für falsch, wenn sich Politikerinnen demokratischer Parteien weigern, mit einem AfD-Kandidaten auf demselben Podium zu sitzen. Das stärkt diese Parteien nur. Aber mit Neonazis diskutiere ich auch nicht. Außer es geht um ein therapeutisches Gespräch. Leider fragt hier die Süddeutsche nicht nach, wie viele therapeutische Gespräche Julian Niederrümelin schon mit irren Nazis geführt und sie vielleicht wieder auf einen normalen Weg gebracht hat. Die AfD ist in vielen Stadträten schon jetzt so stark, dass sie berücksichtigt werden muss, selbst wenn sie nicht die Mehrheit hat, meint der Schriftsteller Lukas Rietzschel, 1994 in Sachsen geboren und dort immer noch in Görlitz lebend. Man muss nicht immer dieses Schreckgespenst der AfD-Kulturpolitik an die Wand malen. Auch CDU und SPD sind sehr gut darin, Gelder in diesem Bereich zu kürzen, sagt das SPD-Mitglied Lukas Rietzschel im Gespräch mit dem Spiegel. Ich wünsche mir ehrliche Solidarität, schreibt die Theatermacherin Anna Stiede in der Taz. Ich wünsche mir, dass namhafte Institutionen im Westen, Patenschaften für Theater, Kultureinrichtungen, Bildungsträger, freie Spielstätten im Osten übernehmen. Vielen wird künftig der Hahn zugedreht werden, befürchtet die Angehörige des Berliner Theaterkollektivs Panzerkreuzer Rotkäppchen, wenn nach den Landtagswahlen im September in Brandenburg, Thüringen und Sachsen nicht nur CDU und SPD die Kulturpolitik gestalten sollten, sondern zunehmend auch die AfD. Wir haben ein gemeinsames Problem und das heißt Faschismus.
Das war's mit Fazit für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.